Herzlich willkommen zu 321, dem Podcast, bei dem wir uns den Untiefen unseres Wissens in der Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie nähern und versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen. In unserer heutigen dritten Folge geht es um Tranexamsäure. Ich bin Jan Marx, ich bin Facharzt für Anästhesiologie hier an der Uniklinik in Leipzig und unterhalte mich mit meinem Kollegen
Manuel Sollmann. Ich bin Assistenzarzt im fünften Jahr und auch Notarzt. Und ich darf heute dabei sein.
Als Team haben wir uns viele Gedanken darum gemacht, wann benutzen wir Tranexamsäure, in welchen Indikationen ist das eine gute Idee, in welchen Indikationen ist das vielleicht gar nicht so gut belegt und wird aber trotzdem häufig benutzt. Und darüber wollen wir heute mal nachdenken. Dazu muss man sich erst überlegen, wie wirkt Tranexamsäure eigentlich. Bei jedem Zellschaden, zum Beispiel bei einem Trauma, wird Tissue Type Plasminogen Activator oder TPA freigesetzt. Diese TPA wandelt dann Plasminogen zu Plasmin um, also das Vorgängermolekül zu Plasmin, spaltet dann ein Stückchen ab, dann entsteht Plasmin und Plasmin wiederum baut Fibringgerinnsel ab. Wenn also die Gerinnung abgelaufen ist, wir ein Fibringgerinnsel haben, dann kommt Plasmin und macht das Ganze wieder kaputt. Plasminogen hat eine Lysin-Bindungsstelle und in diese Lysin-Tasche passt Tranexamsäure hervorragend rein. Tranexamsäure ist eine synthetisch hergestellte Substanz und sieht ein bisschen so aus wie Lysin. Die besetzt dann diese Bindungsstelle und macht nichts. Und deswegen wird Plasminogen nicht mehr zu Plasmin umgewandelt und wenn kein Plasmin da ist, dann werden auch diese Fibringgerinnsel nicht abgebaut und damit die Fibrinolyse auch verhindert. Und daraus leitet sich letzten Endes auch die Indikation zum Einsatz von Tranexamsäure ab. Das ist nämlich die Hyperfibrinolyse. Alle anderen Einsatzmöglichkeiten, die wir auch heute noch diskutieren, sind off-label.
Genau, die Kontraindikationen leiten sich so ein bisschen aus den Nebenwirkungen ab. Da ist natürlich an erster Stelle die Thrombose zu nennen. Das liegt natürlich auf der Hand. Immer wenn ich die Gerinnung, das ja letztendlich ein ganz ausgewogenes System ist, auf der einen Seite verändere, dann besteht die Gefahr, dass ich auf der anderen Seite herunterfalle. Wenn ich also die Blutung hemme, besteht auch immer die Gefahr, dass Thrombosen entstehen. Das heißt, Patienten mit Thrombosen profitieren möglicherweise nicht so sehr von Tranexamsäure. In einigen Studien konnte auch gezeigt werden, dass es unter der Gabe von Tranexamsäure, insbesondere bei Hochdosistherapie, zu Krampfanfällen gekommen ist. Deswegen wäre auch Epilepsie jetzt eine Kontraindikation für die Gabe. Eine spannende Kontraindikation haben wir noch herausgefunden. Bei der Hämaturie des oberen Harntrakts könnte man ja auch auf die Idee kommen, Hämaturie, das heißt, es blutet, um die Blutung zu hemmen, könnte ich jetzt Tranexamsäure geben. Das wäre aber möglicherweise nicht gut für den Patienten, weil Tranexamsäure auch die Urokinase hemmt und dadurch könnte es da passieren, dass es da an der Stelle zu einer Tamponade kommt.
Nachdem wir jetzt so ein bisschen die Charakteristika von Tranexamsäure abgeklopft haben, sollten wir uns natürlich die Frage stellen, bei welchen Indikationen und welche Patientengruppen profitieren eigentlich und wie groß und welche Art ist dieser Effekt? Also führt der Einsatz von Tranexamsäure hauptsächlich zur Reduktion von Transfusionen über einen geringeren Blutverlust oder beeinflusst der Einsatz von Tranexamsäure auch harte Outcomes wie zum Beispiel die Mortalität? Und wir wollen das heute mal so ein bisschen einteilen in einerseits mal präklinische Einsatzgebiete und dann eben in klinischer Verwendung. Das erste Thema, das wir hier beleuchten wollen und das sicherlich auch jedem, der irgendwie an Tranexamsäure denkt, geläufig sein wird, ist Trauma. Hierzu ist zu sagen, dass es wahrscheinlich so ist, dass Patienten, die ein Trauma erleiden, nur in 20-30% der Fälle überhaupt zu einer Hyperfibrinolyse kommt, die man aber außer mit entsprechenden Messmethoden präklinisch ja auch gar nicht mehr richtig messen kann. Jetzt gibt es dazu eine sehr große Studie, die letzten Endes untersucht hat, bringt der Einsatz von Tranexamsäure eine Reduktion der Mortalität mit sich. Und diese Studie ist die CRASH-2-Studie und auf die wollen wir ganz kurz mal ein bisschen eingehen.
Die CRASH-2-Studie. Die CRASH-2-Studie ist eine große Studie, multizentrisch, randomisiert, kontrolliert, wo insgesamt sehr, sehr viele Patienten eingeschlossen werden konnten. 20.000 waren es insgesamt. 274 Krankenhäuser auf der ganzen Welt in insgesamt 40 Ländern haben teilgenommen. Und das Ergebnis liest sich durchaus hoffnungsvoll. Man hat es geschafft, bei Patienten, die eine schwere Blutung haben, die Mortalität beim Polytrauma, die Mortalität von 16% auf 14,5% zu senken. Das war signifikant und durchaus natürlich auch ein relevantes Ergebnis. Die Studie hat zahlreiche Limitierungen. Im einen ist es so, dass 98% der Patienten aus Schwellenländern kamen, die natürlich zum Teil deutlich weniger therapeutische Möglichkeiten haben als jetzt in den Industrienationen. Nur als ein Beispiel von vielen die interventionelle Angiologie. Aus diesem Grund fraglich übertragbar. Wie gesagt, Einschlusskriterium war die schwere Blutung. Interessanterweise haben aber nur 50% der Patienten Produkte erhalten, sodass man sich ein bisschen fragen muss, wie hart ist dieses Einschlusskriterium überhaupt gefasst worden? Ganz wichtig, ich habe es vorhin schon angesprochen, Thrombosen als Nebenwirkung von Tranexamsäure. Da hat sich keine erhöhte Inzidenz in der Tranexamsäuregruppe gezeigt. Das wurde allerdings auch nicht in letzter Instanz gescreent. Es wurde nur dann quasi als positiv gezählt, wenn es im Ultraschall oder im CT dargestellt werden konnte. Trotz dieser Einschränkungen hat es dann auch dann Crash 2 in Tranexamsäure und so Polytrauma-Leitlinie geschafft. Da ist zum einen zu finden bei Polytraumapatienten mit manifesten oder drohenden hämorrhagischen Schock, sollte zügig die Gabe von 1 Gramm Tranexamsäure als Bolus über 10 Minuten erfolgen. Keine Gabe nach 3 Stunden, außer bei nachgewiesener Hyperfibrinolyse. Diese 3 Stunden, dieses Intervall ist letztendlich auch im Rahmen der CRASH-2-Studie erstmals gefunden worden. Da ist sogar ein ganz interessantes Ergebnis gekommen, dass nämlich Patienten, die später als 3 Stunden Tranexamsäure erhalten, interessanterweise mehr geblutet haben als Patienten, die es nicht erhalten haben. Nochmal weiter zur Leitlinie. Bei Patienten mit lebensbedrohlichen Blutungen und oder im Schock, sowie bei nachgewiesener Hyperfibrinolyse, sollte frühzeitig und oder möglichst sogar prähospital die Gabe von 1 Gramm Tranexamsäure erfolgen. Aber da nur 20% der Traumapatienten jetzt nicht im hämorrhagischen Schock eine Fibrinolyse aufweisen und Tranexamsäure bei vielen an Hyperfibrinolyse schädlich ist, sollte Tranexamsäure nicht automatisch jedem Verletzten appliziert werden.
Und bezüglich dieser Kritik, die da geäußert wurde, dass vielleicht die Studienergebnisse von Crash 2, weil so viel in Entwicklungsländern stattgefunden hat und das gegebenenfalls nicht auf unser Gesundheitssystem übertragbar ist, wurde dann noch eine Folgestudie aufgelegt, die STAMP-Studie, also STAAMP. Die ist 2020 dann in JAMA Surgery erschienen. Das ist eine doppelblinde, placebo-kontrollierte, randomisierte Studie. Da wurden 1000 Patienten in den USA, also nur in den USA, eingeschlossen und die haben entweder 1 Gramm Tranexamsäure oder ein Placebo über 10 Minuten bekommen, wenn, und das waren die Einschlusskriterien, sie ein Trauma hatten und im Schock waren und der Schock wurde als systolischer Blutdruck unter 90 mm Hg definiert. Und hier zeigte sich dann im primären Endpunkt Mortalität kein Unterschied. Es gab einen sekundären Endpunkt, also de facto Hypothesen generierend. Da gab es einen 30-Tage-Mortalitätsunterschied bei Patienten, die einen schweren hämorrhagischen Schock hatten, einem systolischen Blutdruck unter 70 mm Hg. Und wenn diese Patienten innerhalb von einer Stunde Tranexamsäure bekommen haben, dann wurde dieser sekundäre Endpunkt erreicht. Dann gibt es noch eine zweite Studie, die ebenfalls als Folgestudie aufgelegt wurde, die aus Australien, Neuseeland und auch in Deutschland stattfindet. Das ist die sogenannte PET-Studie. Die ist noch nicht veröffentlicht. Da wird sich vielleicht noch mal ein bisschen was ändern. Und diese PET-Studie hat ein anderes Outcome, nämlich den Glasgow Outcome Scale Extended, also GOSE, und als sekundäre Endpunkte Transfusion, Sterblichkeit und Safety Endpoints. Da wird man sicherlich noch gespannt drauf warten müssen, ob in Australien, Neuseeland und Deutschland da ein Unterschied zu finden sein wird, wenn man Tranexamsäure bei Traumapatienten gibt. Die CRASH-2-Studie, naja, also in Schwellenländern mag das sicherlich sinnvoll sein, ob das so auf Deutschland übertragbar ist, ist fraglich. Und wir haben uns hier in unserer Gruppe auch so ein bisschen zusammengesetzt und darüber diskutiert, was für ein Fazit können wir denn jetzt eigentlich für Patienten generieren, die ein Trauma hatten und gegebenenfalls prähospital Tranexamsäure bekommen könnten. Manuel, was sagst du dazu?
Ja, ich finde letztendlich, die Leitlinie macht das schon ganz, ganz gut. Beim manifesten und hämorrhagischen Schock sicherlich schadet es nicht. Es gibt jetzt keine Studie im Traumabereich, die irgendwie gezeigt hat, dass irgendwie relevante negative Ereignisse aufgetreten sind. Möglicherweise hilft es gerade im manifesten hämorrhagischen Schock, habe ich vielleicht nicht mal die Zeit, Thrombelastographie. Da ist das sicherlich sinnvoll, bei Patienten, wo ich die Zeit habe, das zu machen, also eine Hyperfibrinolyse darzustellen oder nicht darzustellen, soll ich das sicherlich machen. Und auf keinen Fall, denke ich, sollte jeder Patient unkritisch einfach so, der als Polytrauma angekündigt ist, weil er mit 31 km/h im PKW irgendwo gegengefahren ist, immer Tranexamsäure halten. Das halte ich für gefährlich.
Ja, für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, ob die Empfehlungsstärke der Leitlinie gerechtfertigt ist, weil letzten Endes ist es ein Grade of Recommendation B. Also es sollte angesichts der Datenlage ist das, ja, weiß nicht, vielleicht ein bisschen zu stark, ne, dass die Leitlinie das empfiehlt. Man muss da sicherlich die PET-Studie nochmal abwarten und dann wird man ein bisschen mehr wissen. Aber man muss auch sagen, die STAMP-Studie, die ja in unserem Gesundheitssystem das immerhin mit 1.000 Patienten, jetzt nicht 20.000, aber 1.000 Patienten untersucht hat, die hat ja zumindest im primären Endpunkt keinen Unterschied gefunden. Es gibt ja noch mehr Traumata und noch mehr Traumastudien. Nachdem die CRASH-2-Studie, ich sag mal so, eingeschlagen ist, wurde dann auch eine CRASH-3-Studie aufgelegt. Die bezog sich dann aber eben nur aufs Schädelhirntrauma. Und hier wurden Erwachsene mit einem Schädelhirntrauma innerhalb von 3 Stunden nach dem Einwirken der Gewalt eingeschlossen. Ursprünglich waren das 8 Stunden, das wurde dann aber nachträglich nochmal geändert, nachdem die CRASH-2-Studie rausgekommen ist und man eben gesehen hat, dass Patienten, die später als 3 Stunden eingeschlossen wurden, da keinen Benefit hatten und deswegen wurde das dann in dem Studienprotokoll so geändert. Es wurden Patienten eingeschlossen, die ein GCS unter 12 hatten oder im CT eine intrakranielle Blutung und die aber zusätzlich keine größere Extremitätenblutung oder ähnliches hatten. Also die ein isoliertes Schädelhirntrauma hatten, was zumindest die Blutungssituation angeht. Es wurden insgesamt 12.700 Patienten in 29 Ländern eingeschlossen. Da war es so, dass 1 Gramm Tranexamsäure über 10 Minuten gegeben wurde und dann nochmal kontinuierlich über 8 Stunden 1 Gramm. Und es zeigt sich auch hier in der CRASH-3-Studie keine Unterschiede, was die Gesamtmortalität angeht. Allerdings gibt es in einer Subgruppe, also bei den Patienten, die ein eher leichteres Schädelhirntrauma hatten, mild bis moderat, mit einem GCS initial von 9 bis 15, dass hier die Mortalität signifikant reduziert werden konnte. Auch hier gab es aber ein Screening auf Safety Endpoints, sodass man hier auf Gefäßverschlüsse geguckt hat oder Krampfanfälle und hier gab es keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Sodass die Autoren der Studie letzten Endes schlussfolgern, dass Tranexamsäure erstens sicher ist, das kann man sicherlich unterschreiben, und dass die Behandlung innerhalb von 3 Stunden die Sterblichkeit bei Schädelhirntraumata reduziert. Da wäre ich eher so ein bisschen vorsichtig, denn letzten Endes zeigt sich kein Unterschied in der Gesamtmortalität, sondern nur in einer Subgruppe, die zudem zuvor so gar nicht vordefiniert war. Also aus unserer Sicht gibt es keinen sicheren Vorteil von Tranexamsäure beim isolierten Schädelhirntrauma. Diese Hypothese, dass es einen Vorteil beim leichten und milden oder leichten bis mittelschweren Schädelhirntrauma gibt, die muss eigentlich erst noch in einer separaten Studie überprüft werden, da das letzten Endes nur eine Subgruppenanalyse war. Und gleichzeitig muss man sich überlegen, ob bei diesen Patienten, die ja formal nicht einwilligungsfähig sind, weil sie halt zum Beispiel einen auf den Kopf bekommen haben, ob da ein Off-Label-Use ohne sicheren Nutzen wirklich gerechtfertigt ist.
Ist denn da eigentlich was in der Pipeline bezüglich, dass man jetzt mal guckt in der Subgruppe, ob es da irgendwelche Vorteile gibt?
Meines Wissens nicht, aber wir freuen uns ganz
gut. Gut, wir haben uns auch ein bisschen Gedanken gemacht, was macht Tranexamsäure bei Epistaxis. Da gab es immer wieder kleinere Studien, die so Hinweise darauf geliefert haben könnten, dass Tranexamsäure bei Epistaxis möglicherweise irgendwie einen Sinn hat. Also wir reden da über topische Anwendung von Tranexamsäure. Das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass 2021 die sogenannte NOPAC-Studie von Roy et al. Durchgeführt worden ist. Da hat man 500 Patienten genommen, das ist eine randomisiert kontrollierte Studie, wo man den Patienten primär erstmal auf die Nase gedrückt hat und Eis in den Nacken gelegt hat. Dann gab es einen topischen Vasokonstriktor und dann entweder Tranexamsäure oder ein Placebo. Wir reden wieder über topische Gabe. Und da hat man nicht richtig dargestellt, dass es durch Tranexamsäure irgendwie einen Vorteil gibt. Und ich denke, mit dieser gut gemachten Studie ist das Thema Tranexamsäure bei Epistaxis auch vermutlich raus.
Das war so im Schnelldurchritt dann unser präklinischer Survey über den Einsatz von Tranexamsäure. Wenn man jetzt zum klinischen Teil kommt und man sich Patienten anguckt, die zum Beispiel jetzt mit dem Notarzt eingeliefert werden und notfallmäßig operiert werden müssen, dann weiß man über diese Patienten ja relativ wenig. Man weiß auch wenig über eventuelle Begleiterkrankungen. Es gibt hierzu nicht gute, harte Daten. Es gibt eine Cochrane-Analyse von 2013, die kleinere Studien zusammengefasst hat. Und da wurde der Effekt von Tranexamsäure auf das Sterberisiko untersucht und das war letzten Endes nicht nachweisbar. Ne? Also Tranexamsäure bei Notfalloperationen verringert nicht die Mortalität, aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bluttransfusion vorgenommen werden musste. Das relative Risiko für eine Bluttransfusion sank um 30%. Für uns wäre das so, dass wir von Fall zu Fall entscheiden müssen und bei Patienten, die ein hohes Blutungsrisiko haben und gegebenenfalls auch schon eine Anämie, also sprich ein höheres Risiko für eine Transfusion während einer Operation, dass das eher Kandidaten wären, die Tranexamsäure bekommen könnten, sofern natürlich keine Kontraindikationen vorliegen.
Wir können uns ja mal ein bisschen Gedanken machen, was eigentlich Notfalloperationen sind. Wir reden ja zum Teil über Polytraumata. Polytraumata, da wissen wir, die haben einen gewissen Prozentsatz. Lymphadenopathie braucht natürlich auch eine Operation. Das heißt, da kann man sich ableiten, das macht irgendwo irgendwie Sinn. Nachblutung nach Operation, unklar. Also wir reden ja häufig über die Lymphadenopathie. Ist mir jetzt nicht ganz klar, wo die herkommen könnte bei einer Re-OP.
Ja, also der Begriff der Notfalloperation ist natürlich schon sehr weit gefasst, weil letzten Endes auch können ja Operationen Notoperationen sein, die definitiv nicht mit einem erhöhten Blutungsrisiko einhergehen. Also Netzhautablösung ist sicherlich auch eine Notfall-OP, aber dass es dann irgendwie spritzend aus dem Auge blutet, ist ja auch eher unwahrscheinlich. Diesen Patienten würde ich definitiv auch keine Tranexamsäure geben. Also insofern ist es natürlich sehr weit gefasst. Und ich denke, man muss sich dann irgendwie schon auf Patientengruppen konzentrieren, die wahrscheinlich einen höchsten Benefit haben, so wie du gesagt hast. Ne? Also Patienten, bei denen gegebenenfalls ein Trauma vorliegt oder andere Faktoren, bei denen eben genügend TPA freigesetzt worden ist.
Genau. Ja.
Um dann eine Plasminaktivierung überhaupt zu bewirken.
Ich habe hier nochmal die Leitlinie zu postpartaler Hämorrhagie aufgerufen. Ich zitiere mal, Tranexamsäure soll nicht routinemäßig zur Blutungsprophylaxe, sondern erst mit Diagnose einer PPH therapeutisch eingesetzt werden. Und das finde ich auch spannend, weil das, glaube ich, bei Women nicht so richtig thematisiert worden ist. Grundsätzlich ist bei der Verabreichung von Tranexamsäure zu beachten, dass die Gabe erst nach Abnabelung erfolgen sollte, da die Sicherheit von Tranexamsäure für das Neugeborene noch nicht erwiesen ist. Wobei ich glaube, das haben die bei Women schon gezeigt, oder? Also ich erinnere mich, dass das thematisiert worden ist.
Okay, Woman Trial. Wir sagen einfach mal kurz, was das Woman Trial war. Es ist in Lancet publiziert worden und waren insgesamt 20.000 Patientinnen, die entweder eine vaginale Geburt oder eine Sektio hatten und auch das eben in vielen Schwellenländern, haben ebenfalls ein Gramm Tranexamsäure über 10 Minuten bekommen und wurde gegebenenfalls wiederholt. Und der primäre Endpunkt war Tod oder Hysterektomie innerhalb von 42 Tagen. Und da gab es letzten Endes keinen Unterschied. Es gab einen sekundären Endpunkt, das war Tod durch Blutung. Und dort konnte eine absolute Risikoreduktion von 0,4% gezeigt werden. Das bedeutet, dass man umgerechnet 267 Patientinnen Tranexamsäure geben muss, um eine zu retten. Und wenn man für das Grundrisiko adjustiert bei den Patientinnen, also bei Patientinnen, die ein hohes Risiko für eine postpartale Blutung hatten, und dann nochmal die relative Risikoreduktion ausgerechnet hat, dann war das blutungsbedingte Versterben mit Tranexamsäure deutlich geringer, und zwar um 22%. Und auch dieser Vorteil, so ähnlich wie in der CRASH-2-Studie, hat sich nur gezeigt, wenn die Gabe innerhalb von 3 Stunden erfolgt ist. Man muss dazu sagen, dass für diese Sekundäranalyse, dass der Fragilitätsindex in dieser Studie bei 0 war. Das bedeutet, dass nicht mal eine Patientin, sondern eigentlich nur eine halbe von keine Blutung zu Blutung oder andersrum wechseln muss, damit das Ergebnis nicht mehr signifikant ist. Also etwas wackelig das Ganze, und letzten Endes wurde dann aber von den Studienautoren auch geschlussfolgert, dass Tranexamsäure die Sterblichkeit aufgrund von Verbluten bei Frauen mit einer PPH ohne zusätzliche Nebenwirkungen verringert.
Was ich an der Studie so ein bisschen schwierig finde, ist dieser sekundäre Endpunkt, weil man nicht gesagt hat, Tod by any cause, sondern Tod durch Blutung, und das ist natürlich Cherrypicking. Weil wir Tranexamsäure, das erwarten wir von Tranexamsäure, wird den Tod durch Blutung verringern. Aber wir haben ja auch Angst, dass Tranexamsäure durch thrombolische Ereignisse möglicherweise einen Tod herbeiführt. Und das hätte ich an diesem sekundären Endpunkt gar nicht berücksichtigt. Also es kann ja sein, dass ich eine Frau rette, durch den Tod durch Blutung verhindere, dafür eine andere töte durch eine Thrombembolie, oder dass meinetwegen die Sepsis irgendwie negativ beeinflusst wird.
Oder auch, dass Patientinnen, die ein besonderes Blutungsrisiko haben, welche Patientinnen sind das denn? Das sind ja Patienten, die zum Beispiel ein HELLP-Syndrom haben, aber diese Patientinnen haben natürlich auch ein erhöhtes Risiko für epileptische Anfälle, sodass es da ein bisschen schwierig ist, wenn man dann, also wir wissen das natürlich nicht, ne? Und das ist letzten Endes auch so nicht mit publiziert worden, aber es ist natürlich schon die Frage, ob wenn man jetzt nur sich die positiven Effekte aufgrund der Blutungsverhinderung rausnimmt und dann nicht dafür kontrolliert, dass man bei Patientinnen, die ein erhöhtes Blutungsrisiko haben, gegebenenfalls halt auch noch einen Krampfanfall auslöst.
Ja, genau. Und die Autoren haben auch geschrieben, ja, also es wäre jetzt unfair, jetzt würde den Effekt von Tranexamsorg vermindern, wenn man jetzt alle Patientinnen reinnehmen würde, die auch noch durch Sepsis gestorben sind. Das hätte ja mit Tranexamsorg zu tun. Das wissen wir ja letztendlich nicht. Das ist eine hehre Annahme und vermutlich ist das auch so. Die anderen Studien weisen jetzt nicht darauf hin. Aber das einfach rauszunehmen, finde ich persönlich schwierig.
Also ich denke, es lässt sich auch für PPH festhalten, dass Tranexamsäure alleine das Problem nicht lösen wird. Sondern am Ende wird es die Awareness in Bezug auf das Problem sein. Eine frühe Versorgung mit Volumen, mit Blutprodukten, mit Zugängen, mit entsprechender Expertise auch, mit Uterotonika. Dass man insgesamt die Koagulopathie, die sich bei längerer Blutung automatisch einstellt und die eben, wie wir ja ganz am Anfang unseres Podcasts gesagt haben, wenn es zu einem Mangel an Gerinnungsfaktoren kommt, dann bringt Tranexamsäure alleine auch nichts, sondern dann muss man halt entsprechend die Gerinnungsfaktoren ersetzen und eben auch auf geburtshilflicher Seite versuchen, die Blutung zu stoppen mit Ballon, Tamponade oder gegebenenfalls eben Hysterektomie. Es gibt ja noch eine zweite Studie, die sich geburtshilflich mit Tranexamsäure auseinandersetzt. Das ist die TRAP2-Studie, also TRAAP2, Tranexamic Acid for the Prevention of Blood Loss After Cesarean Delivery, ist im New England Journal 2021 publiziert worden und konnte letzten Endes nicht zeigen, dass es die Mortalität verringert. Allerdings konnte gezeigt werden, dass insgesamt weniger Blut transfundiert werden musste. Das ist ja aber letzten Endes auch kein patientenorientiertes Outcome. Und gleichzeitig hatten die Patientinnen, die viel Tranexamsäure bekommen haben, mehr Übelkeit und Erbrechen. Und das hat die Patientinnen sicherlich beeinflusst. So ein bisschen die Frage, ob diese Ergebnisse es rechtfertigen, dass man jeder Patientin Tranexamsäure gibt. Und die Leitlinie sagt ja auch, dass man das nicht prophylaktisch geben soll, sondern erst, wenn sicher ist, dass wir in einer Postpartum-Hämorrhagie sind, also sprich nach 500 Milliliter Blutverlust bei vaginaler Entbindung und 1000 Milliliter Blutverlust nach Sekzo, dass man das dann erwägen soll und auch eben auf dem Schirm haben soll. Ich denke, das ist schon auch eine sinnvolle Empfehlung. Also ich denke, das Fazit dazu könnte auch sein, wir haben immer noch ein Medikament mit einem sehr günstigen Nebenwirkungsprofil. Diese Patientinnen sind ja in der Regel auch aufklärungsfähig, sodass man über den Off-Label-Use, der ja auch hier stattfindet, weil eine Hyperfibrinolyse wird sicherlich in allerseltensten Fällen tatsächlich auch nachgewiesen als Indikation für die Gabe, dass man eine Gabe nach einer entsprechenden Aufklärung auch gut vertreten kann.
Ja, Leitlinie sagt noch, und das ist sicherlich auch nicht ganz irrelevant, grundsätzlich sei bei der Verabreichung von Tranexamsäure auf jeden Fall zu beachten, dass die Gabe erst nach Abnahmung erfolgen soll. Es hat sich jetzt in den Trials weder bei TRAP noch beim Woman Trial gezeigt, dass irgendwie den Neugeborenen irgendwas passiert ist. Aber ich meine, wenn man das irgendwie vertreten kann, dann sollte man das, denke ich, sicher.
Ja, und meistens, in allermeisten Fällen, fängt es ja auch erst an zu bluten, wenn das Kind dann abgenabelt ist und der Uterus sich nicht richtig zusammenzieht und gegebenenfalls Plazenta-Rest und so weiter. So dass es aber trotzdem wichtig ist, das auf dem Schirm zu haben, dass man wie mit allen anderen Medikamenten dann eben nicht nur eine Person behandelt, sondern zwei oder mehrere, sogar noch mehr. Wo wird Tranexamsäure noch verwendet? Was einem sicherlich auch häufig einfällt, wenn man ans operative Business denkt, ist extrakorporale Zirkulation in der Herzchirurgie. Und da muss man sagen, ist das mittlerweile sehr gut etabliert. Es gibt auch hier im New England Journal große publizierte Studie, die Attackers TXA-Studie 2017, internationales RCT mit knapp 5000 Patienten. Und da wurde initial mit 100 Milligramm pro Kilogramm Tranexamsäure behandelt und nachdem es dann zu sehr vielen Krampfanfällen gekommen ist, wurde das Ganze reduziert. Aber letzten Endes ließ sich zeigen, dass das Blutungsrisiko durch den Einsatz von Tranexamsäure deutlich gesenkt wird und dass es aber nicht zu einem Anstieg des Sterberisikos kam aufgrund von Nebenwirkungen. Also wo man ja denken würde, naja, bei so hohen Dosen und bei Patienten, die prinzipiell auch ein Risiko haben für Thrombosen, dass man da irgendwie eine vermehrte Ereignisrate sehen könnte, aber das war nicht der Fall, sodass das mittlerweile sehr gut etabliert ist.
Ich fand das, als ich das gelesen habe, relativ spannend, wie sie auf diese enorm hohe Dosis von 100 Milligramm, also ich wiege 90 Kilo, das wären 9 Gramm in meinem Fall, das finde ich wahnsinnig viel. Vor allem, weil es in der Vergangenheit auch eine ganze Menge Studien zu dem Thema gab. 97 ist die Horror-Studie erschienen, wo die verschiedene Dosierungen ausprobiert haben. 2,5, 5 Milligramm, 10 Milligramm, 20 und 40 Milligramm pro Kilo als Initialgaben und dann 10% der Dosis stündlich über 12 Stunden. Und da hat man eigentlich festgestellt, dass es so ab 10 Milligramm einen Ceiling-Effekt gibt. Also danach, letztendlich, Tranexamsäure hat in dieser Studie immer gezeigt, dass Blutung reduziert werden konnte. Aber ab 10 Milligramm ist es dann nicht mehr relevant weniger geworden, sodass man diese 10 Milligramm eigentlich gut als Dosis nehmen kann. Und dann letztendlich zitiert auch die beiden Crash-Studien, zitieren auch beide diese Horror-Studie und haben sich da auch grob daran orientiert. Also 10 Milligramm jetzt für mich wären 900 Milligramm. Das kommt ja relativ nah dran an das eine Gramm, was in der Crash-Studie verwendet worden ist.
Und wie kamen Sie jetzt auf diese 100 Milligramm?
Ich weiß es nicht.
Also letzten Endes lässt sich aber zeigen, Extrakorporalzirkulation, Tranexamsäure ist sicher, wenn man nicht so exorbitant hohe Dosen verwendet und reduziert Transfusionen, aber halt eben nicht die Mortalität bei diesen Patienten. Wie kann man noch bluten? Man kann auch im Kopf bluten. Oder ums Gehirn herum. Geht auch. Also und auch da gibt es letzten Endes Studien, die das untersucht haben. Das wollen wir ja eigentlich nur kurz machen, weil da wenig bei rausgekommen ist. Es gab, was Subarachnoidalblutungen angeht, das Ultra-Trial. Da hat sich kein Effekt auf das neurologische Outcome gezeigt. Es gab bei intrazerebralen Blutungen das TICH2-Trial, das auch keinen sicheren Nutzen in Bezug aufs neurologische Outcome zeigen konnte. Und obere gastrointestinale Blutungen konnten auch nicht mit Tranexamsäure günstig beeinflusst werden. Das war das Halted Trial.
Genau, bei Halted fand ich noch spannend. Das ist, glaube ich, so das einzige größere, gut gemachte, kontrollierte Trial, wo wirklich gezeigt worden ist, dass Tranexamsäure auch eine erhöhte Rate an venösen thrombembolischen Ereignissen machen kann. Interessanterweise, allgemeine thrombembolische Ereignisse sind bei Halted nicht erhöht, also da kommen dann natürlich die Herzinfarkte und sowas mit rein. Und da die dann nicht relevant verändert waren, hat das dazu geführt, dass insgesamt thrombembolische Ereignisse, also im venoarteriellen System, nicht erhöht waren. Aber wenn man es nur aufs Venösystem schaut, hat es da mehr thrombembolische Ereignisse gegeben. Das hat aber nicht in irgendeiner Form zu einer Mortalitätsänderung geführt. Ein Grund, warum behauptet möglicherweise, das haben die Autoren auch diskutiert, warum das Tranexamsäure nicht gewirkt haben könnte, ist, dass man dann bei einer OGIP jetzt vielleicht schlechter als bei einer PPH oder beim Trauma einen ganz konkreten Zeitpunkt nennen kann, wann die Blutung angefangen hat und dass man vielleicht den Effekt von Tranexamsäure, der möglicherweise hypothetischerweise besteht, versaut hat, dadurch, dass man halt außerhalb dieses 3-Stunden-Fensters war.
Aber letzten Endes dann ja auch eine pragmatische oder an die Real-World angelehnte Studie, weil auch sonst im täglichen Business weiß man ja auch nicht, wann es tatsächlich angefangen hat zu bluten und wann man es hätte geben müssen, damit es vielleicht gewirkt hätte.
Ja, genau.
Insofern, ja. Aber weißt du zufällig, ob es da auch eine erhöhte Rate dann an, also weil du jetzt gesagt hast, nur das venöse Gefäßsystem, ob es da eine erhöhte Rate an Lungenarterienembolien oder so gegeben hat?
Ja, ich glaube, vor allem die LAEs waren so leicht erhöht. Aber es hat, wie gesagt, nicht dazu geführt, dass jemand gestorben ist.
Also die haben das einfach sehr gut gescreent.
Ja, genau.
Denn das ist ja auch oft das Problem von anderen Studien gewesen, dass die nicht gut kontrolliert haben, die zum Beispiel keinen Doppler von Beinvenen gemacht haben, um überhaupt auch klinisch inapparente Thrombosen oder Embolien überhaupt festzustellen, sodass da die Ereignisraten, was die Nebenwirkungen angeht, eigentlich unklar sind am Ende.
Genau, und ich glaube, das wird Crash auch immer wieder vorgeworfen, in beiden Studien letztendlich. Die Frage ist, wenn es jetzt klinisch nicht apparent war, wie relevant ist es A und B, wenn ich es in beiden Gruppen nicht gescreent habe, nullt sich das möglicherweise.
Ja, vor allen Dingen, wenn es am Ende keinen Effekt auf die Gesamtmortalität hat.
Genau, genau. Und das, wie gesagt, hat es auch bei Halted nicht gehabt. Also sogar Patienten, die jetzt von der Blutungssituation überhaupt nicht profitieren, haben jetzt auch nicht, zumindest nicht vitalen Schaden davon genommen.
Genau, also dafür fand ich die Studie gut, weil die halt eben auf diese Safety Endpoints gut kontrolliert hat, um zu zeigen, dass einem sehr großen Patientenkollektiv mit stringentem Protokoll, dass es nicht dazu geführt hat, dass ist in dieser Dosierung mit einem Gramm dann nochmal 3 Gramm über 24 Stunden sogar, also immer noch eine recht hohe Dosis, dass das nicht dazu führt, dass es an der Mortalität was macht. Also dass Tranexamsäure schon eine relativ hohe therapeutische Breite auch hat, genau, was die Mortalität angeht.
Und bei Hortet sicherlich auch noch ein spannender Aspekt, die Patienten waren generell etwas älter als in den Traumastudien, vielleicht auch logisch, ne? Das ist ein Krankheitsbild, das eher bei den älteren Menschen auftritt. Polytrauma können wir alle erleiden. Aber gastrointestinale Blutung haben halt eher ältere Menschen und die neigen ja generell auch eher zu thromboembolischen Ereignissen. Und nicht mal da ist, konnte gezeigt werden, dass Tranexamsäure jetzt wirklich in hohem Maße vital schädlich ist für die Menschen. Zum Thema Arthroskopien ist auch was untersucht worden. Es gibt eine Meta-Analyse von 2020, wo Tranexamsäure gegen Placebo getestet worden ist. Da konnte man in der Meta-Analyse feststellen, dass es zu weniger Schmerzen 2 Wochen nach der Operation gekommen ist. Letztendlich sind das aber auch kleine Fallzahlen. Der Blutverlust über die Drainagen ist wohl möglicherweise geringer gewesen, aber auch nicht relevant. Das waren im Durchschnitt 64 Milliliter. Auch geringere Raten an Notwendigkeit von erneuten Gelenkspunktionen oder schwere Grade der Gelenkseinblutung. Aber alles jetzt nicht so, dass wir da über Leben und Tod reden, sondern über kleine, schwache Endpunkte bei insgesamt nur wenigen Patienten.
Und was wäre dann dein Fazit für die Arthroskopie?
Ich glaube, da muss man nochmal eine große RCT machen, wenn man das Thema für wirklich relevant hält.
Also wenn man bei der Knochenchirurgie bleibt da und sich Endoprothetik anschaut, da gibt es mittlerweile recht gute Evidenz dafür, dass Tranexamsäure den Blutverlust verringert und damit auch das Risiko für eine Transfusion. Und dass es gleichzeitig auch hier ein sicheres Medikament ist, sodass sowohl die amerikanische als auch die deutsche Leitlinie bzw. Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik dahingehend ausformuliert ist. Zitiert es jetzt einfach mal, obwohl randomisierte Studien und Meta-Analysen einhellig die Sicherheit und den Nutzen von Tranexamsäure bei Anwendung in der orthopädischen Chirurgie zeigen, kann dies rechtlich eine Zulassungsindikation nicht ersetzen, da Tranexamsäure auf absehbare Zeit keine Zulassung zur routinemäßigen Anwendung bei endoprothetischen Eingriffen erhalten wird, ist auf die präoperative Aufklärung des Patienten über die möglichen Komplikationen und die Begründung der Indikation mit entsprechender Dokumentation zu achten. Also letzten Endes, es wirkt, aber es gibt keine Zulassung. Es ist ja auch das Problem, das wir jetzt mehrfach schon hier ventiliert haben, dass es eben ein Off-Label-Use ist und dass man die Patienten entsprechend darüber aufklären muss und dass das aus unserer Sicht auf jeden Fall auch dringend geboten ist, das vorher zu machen und dass dann Tranexamsäure aber den Blutverlust in den Transfusionsbedarf durchaus reduziert. Und interessanterweise ist es ja in der Endoprothetik auch so, dass es vollkommen egal ist, ob man das IV gibt. Oral, gut, davon raten die jetzt erstmal noch ab, weil die Anzahl der Studien zu gering ist, aber dass man das auch durchaus in die Prothesenwunde reinstreuen kann. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant. So,
spannendes Ergebnis.
Dass das auch so eine gleiche Wirksamkeit hat. Tja, wenn wir versuchen würden, da jetzt irgendwie einen Schlussstrich drunter zu ziehen, Tranexamsäure ist zum einen sicher, ist leider meistens nicht zugelassen, reduziert sehr wahrscheinlich Blutung und Transfusionsbedarf. Aber was die Mortalität angeht, haben wir jetzt eigentlich auch keinen Befund gefunden, wo man wirklich hart sagen kann, das ist ein eindeutiger Hinweis auf eine Mortalitätsreduktion durch Tranexamsäure.
Bei der Recherche bei The Bottom Line hat ein Autor geschrieben, wenn seine geliebte Person ein mildes oder moderates Schädelhirntrauma hätte, dann würde er dieser geliebten Person gerne Tranexamsäure geben, im Zweifel. Jan, wann würdest du denn deinen geliebten Menschen Tranexamsäure geben, in welchen Indikationen?
Ohne vorherige Aufklärung.
Ja, darfst auch vorher aufklären.
Also für die Bypass-Chirurgie sicherlich.
Bypass-Chirurgie,
ja. Also zum einen, weil das auch mit sehr hohen Dosen keine Probleme bereitet hat. Und zum anderen, weil das mittlerweile klinisch täglich eingeübte Praxis ist. Und da, denke ich, auch Risikosignale aufgefallen wären. Das ist das eine. Und das andere, ich denke, bei all diesen Indikationen ist es vertretbar, Tranexamsäure zu geben. Es gibt also außer jetzt für eine SAB, für eine ICB und für eine OGIP, zeigen alle diese Studien durchaus einen gewissen Benefit. Oder vielleicht sind das alles auch Krankheitsbilder, die so komplex sind und so multifaktoriell, dass es unwahrscheinlich ist, dass man durch ein einzelnes Agens, wie jetzt zum Beispiel Tranexamsäure, die Gesamtmortalität dadurch tatsächlich relevant verringern kann. Weil das Management von einer komplexen Blutung ist eben doch dann noch ein bisschen mehr als nur Tranexamsäure geben, sondern da gehören ja viele Parameter dazu. Und es ist eben nicht nur die Gabe von Medikamenten, sondern zum Beispiel auch die Aufrechterhaltung der Körperkerntemperatur oder Kalziumspiegel und rechtzeitige Bereitstellung von diesen Blutprodukten und all diese Dinge, also die auch organisatorisch gelagert sein müssen und funktionieren müssen, damit man da einen relevanten Mortalitätsunterschied wahrscheinlich zeigen könnte. Vielleicht ist das auch ein bisschen zu viel, was man von einem einzelnen Medikament will.
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man sich klar macht, es ist kein Heilsbringer, das hast du im Prinzip auch schon gesagt, und jetzt in irgendwie einer kritischen Situation, bevor man irgendwie ja doch definitive Therapien verzögern würde, weil irgendjemand einmal durchs Haus laufen muss und die Tranexamsäure aus der Endoprothetik holen, dass man in dem Szenario dann vielleicht dann die Tranexamsäure eher weglässt, um dann definitive Therapie, Blutstillung in welcher Form auch immer anstrebt und nicht irgendwie dann mit Tranexamsäure versucht rumzupuzzeln.
Ja, genau. Oder dass man sich in falscher Sicherheit wiegt, wenn man sagt, ah, ich habe doch ein Gramm Tranexamsäure gegeben, jetzt kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Denn wenn Mangel an Gerinnungsfaktoren vorliegt, dann kann ich so viel Tranexamsäure geben, wie ich will, ne? Bis ich bei 100 Milligramm pro Kilogramm bin. Und ohne dass zu erwarten ist, pathophysiologisch, dass sich dadurch irgendwas relevant verbessert.
Ja.
Ja, in diesem Sinne ist, glaube ich, die Lage der Tranexamsäure ausreichend erörtert.
Ja.
Wir freuen uns, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und wir freuen uns auch über Feedback, das ihr uns entweder per Mail geben könnt unter 32, also die Zahlen, ains@posteo.de. Bewertet uns gerne bei Google, Apple und so weiter Podcasts, weil uns das hilft, gefunden zu werden. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns abonniert und das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, viele Grüße aus Leipzig.
Alles Gute.
Bis bald. 321, das sind Jan Marx, das bin ich, Nathalie Krug, Friedrich Hohmann, Manuel Sollmann, Tim Berthold und Christian Seber. Viele Grüße aus Leipzig und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.